Wenn das so weitergeht, machen Sturm und Salzburg gemeinsam so viele Punkte in der Champions League wie Stadl Paura 2022 in der Oberösterreich-Liga. Mit diesem Tweet starten wir heute in Europacup. Zur Erklärung, Stadl Pauras Bilanz damals 15 Spiele, 15 Niederlagen, 0 zu 102 Tore. Bei der Tordifferenz sind wir besser unterwegs, von den Punkten her, aber auf dem gleichen Niveau. Ich verliere langsam ein bisschen die Freude an der österreichischen Beteiligung an der Champions League. Wie schaut es bei euch aus?
Ja, Shoutout an die User, denn wäre Salzburg mal so kreativ gestern gewesen wie der Kollege Dorian, dann wäre es vielleicht anders ausgegangen. Toller Vergleich auf jeden Fall.
Ja, gefällt mir auch sehr gut, aber ganz ehrlich, woran liegt es momentan, dass es überhaupt nicht läuft? Ich meine, ich glaube, wir müssen das ein bisschen differenzierter betrachten. Sturm und Salzburg, Sturm als absoluter Underdog in diese Königsklassensaison gestartet, aber von Salzburg, Alter, 0 zu 2 gegen Zagreb, Patrick.
Ja, es zieht sich ja schon wie ein roter Faden, finde ich, durch diese Champions League-Saison. Ich meine, wenn du die ersten drei Gegner anschaust mit Sparta Prag, Stadt Pressen, jetzt eben Dynamo Zagreb, dann ist das einfach viel zu wenig. Also ich glaube, bis zur 20. Minute circa haben sie eigentlich ganz okay mitgespielt. Gab ja auch noch die eine Kopfballschuss von Karim Konaté in der 6. Minute. Und danach war es halt dann einfach Dose leer, mal wieder. Und ganz ehrlich, wenn ich auf die nächsten Gegner schaue, auswärts Feyenoord, die momentan einen guten Lauf haben, und dann kommt Bayer Leverkusen, Paris, Real und Atletico dann noch zum Abschluss. Es riecht derweil nach null Punkten.
Ja, das ist auf jeden Fall heftig. Gerald Gossmann hat es ja auch ganz gut zusammengefasst. Das Problem ist nicht das hohe Niveau der Champions League, das Problem ist das geringe Niveau der Salzburger. Es funktioniert einfach nicht. Der ganze Verein ist ja in einer extremen Schieflage in dieser Saison. Auch in der Bundesliga laufen sie ihren Erwartungen hinterher. Wir haben das ja auch schon in den letzten Wochen immer wieder thematisiert. Auch hinter dem Trainer auf der sportlichen Führungsebene passt einfach nichts zusammen. Der Kader funktioniert nicht, die Hierarchie gibt es einfach nicht, die existiert nicht in dieser Mannschaft. Also wenn du die letzten Jahre zurückschaust, bei den Auswärtsspielen in Mailand oder noch ein paar Jährchen zurück in Liverpool, da hast du immer wieder einen Namen gesehen und eine Achse vor allem gesehen in der Mannschaft, egal ob die Spieler jung waren oder etwas älter waren, aber du hattest eine Hierarchie, eine funktionierende Achse, wo dann wieder weitere Youngsters, die dann so ein bisschen erst in ihre Rolle reinwachsen können, aber auch besser reinwachsen können, und das gibt es einfach jetzt momentan nicht.
Ja, aber man schaut, wir reden das jetzt alles sehr, sehr schlecht, wenn wir jetzt zwei Monate zurückreisen. Da haben wir vor allem in der Ansa-Konferenz ja gerade diesen Fußball von Pep Leinders von Salzburg und das ganze neue Salzburger Gesicht extrem gelobt. Was ist jetzt in diesen zwei Monaten passiert?
Du musst halt auch sagen, wir haben auch immer gleichzeitig davor gewarnt. Defensiv haben sie eigentlich schon die ganze Saison über Probleme, nur da hat die Offensive noch gut funktioniert. Und wir haben immer gesagt, so, okay, wenn die Offensive mal stottert, dann könnte es eventuell einen Bruch geben mit den guten Leistungen und mit den Ergebnissen, und das ist halt eben jetzt der Fall. Ich meine, sie haben in der Offensive ja auch einen mega Adalas. Verletztenliste haben wir da ja auch aufgeschrieben, der Jeo fehlt, Fernando fehlt, Radko fehlt, und in der Champions League alleine Diakité und Baidu sind nicht einmal spielberechtigt. Ja? Ja. Und dadurch passiert es halt eben, dass dann mal wieder ein Adam Dakim auch ausweichen muss auf die Außen oder ein Gloch, und das funktioniert nicht.
Bleiben wir beim Thema Offensive. Hat ja auch Sportexperte Underline 99 auf Lola 1 geschrieben. Die Bayern hauen den Kroaten 9 Trümmer in die Kiste und Salzburg kommt in einer Halbzeit nicht mal zu 2 Chancen. Also es war wirklich auch offensiv ein warmes Lüftchen und nicht mehr. Und da frage ich mich halt, ist es dann wirklich das richtige System? Bei den Kollegen von Kanal Plus war ja gestern Ralf Rangnick erstmals als Experte im Einsatz, und auch der hat die Systemfrage gestellt. Wir hören da mal kurz rein.
Würdest du da Nico zustimmen und sagen, wir bleiben beim 4-3-3, oder würdest du umstellen?
Ja, das Ganze hängt natürlich immer auch ein bisschen vom Spielermaterial ab. Wir haben auch in der Halbzeit ja schon gesehen, dass Dagim als gelernter zentraler Stürmer auf rechts außen ja eigentlich ein Stück weit auch verloren ist. Links spielt Gluck, der ja eigentlich auch kein Flügelspieler ist, sondern eher eigentlich ein zentraler Spieler, ein Zehner. Und ganz am Ende ist es dann eben so, dass Karim Konaté komplett auf sich alleine gestellt ist. Und wenn dann der Gegner noch wie heute mit drei zentralen Abwehrspielern spielt, dann ist es auch von Karim Konaté extrem schwer, überhaupt ins Spiel eingebunden zu sein. Aber wie gesagt, das sind Überlegungen, die man sich sicherlich im Trainerstab auch machen wird jetzt bei Salzburg.
Da hat er einen Punkt, oder?
Es ist schon bezeichnend, wenn er da so in diese Kerbe schlägt. Und den Trainer halt natürlich dann auch wahnsinnig kritisiert auf der Ebene. Und es ist halt wieder ein Puzzleteil, was halt zeigt, dass es momentan bei Salzburg einfach nicht läuft. Ja, sportliche Führung nicht, bei einzelnen Spielern nicht und dann eben auch beim Trainer nicht, der momentan sehr viel probiert. Stichwort Torhüter-Position, ja, aber Dankeschön. Jetzt ist es
sich eingestanden, dass das vielleicht der Fehler war mit Alex Schlager und Janis Blaswig. Oder es ist einfach das Thema zu groß geworden und dann hat er reagieren müssen. Aber ich finde zum Beispiel, ich glaube Ralf Rangnick, auch wenn er das kritisiert hat, ich glaube, er hat jetzt ja nichts gegen das Spielsystem 4-3-3 generell. Nur, dass man dann eben auch einen Plan B zur Verfügung haben muss, wenn einmal diesen ganzen Spieler, die du vorher aufgezählt hast, dass man eben auch was anderes aufs Tableau bringen kann. Wenn die Spieler da vorne ausgehen, die im Grunde dafür stehen, ein Jeo, ein Nene ist ja auch gestern erst reingekommen, weil er davor ein bisschen verletzt war. Das sind ja die Spieler, die perfekt eigentlich für dieses 4-3-3-System funktionieren. Ein Dagim haben wir am Anfang der Saison gesehen, hat eigentlich auch nicht schlecht funktioniert. Mhm. Aber gestern halt auch eher Totalausfall. Und wenn dir diese Spieler fehlen für dieses System, dann brauchst du halt meiner Meinung nach einen Backup-Plan. Und den hat scheinbar Pep Blinders. Er hat ihn sicher, aber vielleicht will er ihn einfach gar nicht bringen. Keine Ahnung wieso.
Ja, und ihm fehlen halt auch einfach die Charaktere auf dem Platz. Ja, um dann sich da auch besser wehren zu können gegen eine durchaus gestandene Mannschaft, wie sie Dynamo Zagreb nun mal auch hat. Also das siehst du ja dann auch wieder. Unter anderem an der Altersstruktur, auch wenn Alter dann nicht immer nur das einzig Entscheidende ist. Bei Salzburg war das Durchschnittsalter jetzt auch wieder knapp über 22. Ich meine, Zagreb, wenn ich es richtig gerechnet habe, bei rund 26. Und da ist halt auch ein bisschen mehr Erfahrung in der Startelf, generell im Kader. Die Mannschaft hat international natürlich auch schon einige Schlachten geschlagen, wenn auch nicht immer erfolgreich. Insbesondere dann zum Beispiel in München, auch wenn sie jetzt vor den Bayern in der Tabelle stehen. Kleines ja. Kuriosum bei diesem Modus.
Ja, aber du vergleichst jetzt Äpfel mit Birnen. Das ist eine komplett andere Vereinsphilosophie bei Dynamo Zagreb. Also die waren früher auch, es sind als Talentschmiede bekannt gewesen, aber Salzburg, das ist ja ganz klar, seitdem Rangnick da ist, seitdem wird da kompletter Fokus auf die Jugend, auf die Entwicklung von Spielern und Potenziale
aber,
der Fokus gelegt.
Aber wenn du kannst natürlich auch die gewissen Charaktere dann in jungen Jahren schon finden und da auch die gewisse Stärke oder mentale Stärke auch scouten und auch entdecken. Das haben sie jetzt aber nicht im Sommer. Sie haben junge Spieler, die aber eben nicht in der Lage sind, sich dann in diesen schwierigen Situationen dann auch zur Wehr zu stellen und dann eben auch mal gegen Zagreb in der Phase, wo es nicht läuft, wo du aber trotzdem, wenn du zu Hause spielst, eigentlich die Punkte jetzt endlich mal holen musst. Du hast das Restprogramm schon angesprochen vorhin. Das wäre jetzt verdammt wichtig gewesen, drei Zähler zu sammeln, wenn du irgendwas noch erreichen willst in dieser Champions League. Und das haben sie jetzt nicht getan, eben Stichwort Kaderplanung.
Da passt eigentlich jeder Kommentar von Black Ice ganz gut dazu. Das ist die absolut schlechteste Red Bull-Mannschaft der letzten 10 Jahre. Kanonenfutter für die ausstehenden letzten CL-Partien. Daran merkt man, wie wichtig ein kompetenter Sportdirektor ist und ein Trainer, der nicht gehypt wird. Das habe ich mir gestern dann auch mal ganz kurz gedacht. So, was würde Christoph Freund dazu gerade sagen, wenn er noch in Salzburg Sportdirektor ist? Ich glaube, da würde ein anderes Lüftlein auf einmal wehen. Als wie es halt eben jetzt mit dem Seon Buchner halt eben und auch mit dem Landers als Trainer einfach ist. Weil ich sehe für die nächsten 5 Champions League Spiele ein bisschen schwarz. Ich habe auch kurz geschaut, der letzte Salzburg-Sieg in der Champions League war letztes Jahr im September. Seitdem in 8 Spielen ein Remis und jetzt 7 Niederlagen.
Der liebe Kollege Georg Sola hat ja auch getwittert, sagen wir mal so, wenn Leinders und Sion Buchner etwas vorhaben, verstehe ich es nicht. Und der RB-Jan hat geschrieben, aber wie scheiße waren eigentlich Kiew und Twente, wenn wir gegen die gewonnen haben. Ich finde schon, dass das sehr gute Leistungen waren gegen Twente, gegen Kiew. Das war einfach ein komplett anderes Gesicht. Aber wie gesagt, man ist in La Rue de la Gac mittlerweile drinnen und da kommt man irgendwie nicht raus und ich finde es einfach jetzt auch komisch in der nach der Partie, wenn man sich die Interviews von einem Piotkowski und einem Leinders anhört, der davon spricht, das ist erst der Anfang. Er hat ja
vom Ende.
Leinders, ja, vom was? Also das check ich nicht und der Piotkowski hat davon gesprochen, dass man eben die Chancen nicht genützt hat. Welche Chancen? Also das ist ja total realitätsfern.
Ich glaube, er kann nur die in der 6. Minute gemeint haben, den Kopfball wahrscheinlich.
Ja,
oder den Distanzschuss vom Dedic, aber halt sonst war ja halt wirklich nichts.
Aber ich verstehe nicht, wird da jetzt ein bisschen auch vielleicht von, ist diese Grundausrichtung, ich bin ja eigentlich ein sehr optimistischer, ein positiv gestimmter Mensch, aber ist diese Positivität von Pep Blinders vielleicht ein bisschen overpaced? Ist es noch glaubhaft als Spieler, wenn du so eine Negativserie hast und trotzdem kommt der Trainer super gespielt, Fabian, das war richtig geil.
Oh, glaubst du ihm das? Kannst du mir nicht so eine Rede jeden Morgen auf den Weg geben?
Vor allem die Schläge an die Schulter.
Ja, das ist schön. Na, aber vor allem, wie gesagt schon, der Anfang von was, so viele Spiele hast du jetzt auch nicht mehr in der Champions League. Also selbst nicht mit dem neuen Modus. Erst recht nicht, wenn du die Namen durchliest, ja, auf wen sie da jetzt treffen. Er hat keine Zeit, um da jetzt noch was zu retten. Du musst jetzt gegen Feyenoord irgendwie zwingend da die Punkte holen. Es ist zwar noch recht eng im Tableau, aber
wann holst du Punkte?
Eben, ganz genau. Und ich glaube auch, du merkst jetzt gerade, es ist eine Phase, in der der Trainer wahnsinnig gefordert ist, richtige Antworten in kurzer Zeit zu finden, und das scheint nicht gerade seine Stärke momentan zu sein. Und da fehlt vielleicht auch die Erfahrung an der Cheftrainerrolle bei ihm.
Patrick, ist er zu positiv? So deppert sein Kind, diese Frage.
Ja, er ist mir zu positiv. Ich glaube, der haut einfach zu wenig auf den Putz, um ehrlich zu sein. Der kann die Spielergefühle irgendwie nicht aufwecken. So kommt es mir vor. Ich bin nicht in der Kabine, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber so wirkt es einfach. Und ich habe mir eben auch den Nachbericht von unserem Kollegen Simon Urhofer gescheit durchgelesen, weil er ist ja vor Ort gewesen gestern. Und der schreibt ja eigentlich auch von einer, dass es einfach Realitätsfan ist, was da einfach zusammengeredet wird nach dem Spiel.
Ich kann aus meinem persönlichen Leben eine Anekdote erzählen, wo man, glaube ich, vor 10 Jahren, ein ehemaliger Sales-Mitarbeiter, schon lange nicht mehr bei uns, der auf ein Video reagiert hat, als wäre das ein cineastisches Meisterwerk, obwohl es einfach nur ein 0815 Video war. Ich gesagt, ja geil, Alter, das ist ja unfassbar, das müssen wir da überall rausspreaden und das ist unser Gip. Das war ein ganz normaler Newsbeitrag. Und da habe ich mir damals gesagt, Alter, was? Das kann doch nicht der Ernst sein. Also ich glaube, dass es manchmal, ich verstehe diesen positiven Ansatz, dass man natürlich auch seine Mitarbeiter, seine Mannschaft in dem Fall, dann eben auch wieder aufrichten will, muss, aber das auf glaubhafte Art und Weise, weil sonst fragen sich die Leute, hey, also die Spieler, hast du das gerade gesehen, was wir abgeliefert haben? Das kannst du nicht ernst meinen, dass das jetzt eine super Performance war.
Welches Video war das?
Ich weiß nicht, aber es war wirklich...
Zwarer-Konferenz?
Nein, es war aber wirklich nichts Weltbewegendes. Und das war für mich, bin mir dann ein bisschen, so deppert es klingt, ein bisschen verarscht vorgekommen. Mhm. Weil ich es einfach nicht so gesehen habe, weil ich schon viel bessere Videos in meinem Leben abgeliefert habe. Aber egal, das ist ein anderes Thema.
Und wenn du die Tore anschaust, also ich meine, wir haben jetzt viel über das große Ganze drumherum geredet, was insgesamt los ist, aber wenn du die Tore mal einzeln anguckst, bei beiden Treffern gab es Ähnlichkeiten. Du schaust nur zu, kein Druck auf den Ballführenden, komplette Passivität, eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man von Red Bull Fußball kennt.
Und ich sagte, der
kennen sollte.
Ja. Na bitte.
Ja, und dann sieht Alex Schlager nur rot.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Dann merkst du eigentlich, dass wir jetzt, keine Ahnung, 10, 15 Minuten vielleicht gerade reden. Ja. Und diese rote Karte, dass eigentlich Salzburg ab da was um die 60. herum eigentlich in Unterzahl ist, dass das überhaupt nicht schlagend ist oder halt eben generell Thema ist, weil
Schlager
sie hätten...
Wegen Schlager.
Danke, an den wäre ich jetzt gar nicht selber drauf gekommen. Dass es wurscht wäre, ob sie da jetzt mit 10 oder 11 Spielern zu Ende spielen, sie hätten dort nichts gerissen.
Ja, aber trotzdem, das war schon die schimmlige Kirsche auf dem Kackhaufen, muss ich sagen, diese rote Karte von Alex Schlager, dass das dann auch noch so on the top draufkommt, ist jetzt schon ein Wahnsinn. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wer dieses Team jetzt aufrichten soll, was denn in den nächsten Wochen passieren soll, aber es ist wirklich eine extrem enttäuschende Performance von Salzburg, 0 Punkte nach 3 Spieltagen, aber auch der andere österreichische Vertreter hat 0 Punkte am Konto, Sturm Graz, aber wie eingangs schon erwähnt, ich finde, das müssen wir komplett differenzierter betrachten, denn gefühlt hätte ich jetzt mal gesagt, von außen betrachtet ist Sturm Graz auf einer Ebene mit Slovan Bratislava, Sparta Prag, das sind die drei großen Underdogs in dieser Champions League-Saison.
Ja, und Sporting spielt auch für seine Verhältnisse eine wirklich fantastische Saison in der Liga, noch ohne Niederlage, beziehungsweise generell ohne Punktabgabe. Und das auch nicht nur gegen die vielleicht etwas schlechter oder weniger gut betuchten Teams aus Portugal, gegen Porto in etwa auch mit 2-0 gewonnen, generell viele 2-0-Siege in der Liga geholt, auch in der Champions League durchaus schon überzeugt. Und es ist nun mal eine ziemlich abgebrühte Mannschaft, das haben schon viele Teams in den letzten Jahren gesehen. Also das, wenn du da nicht bei 100% auf der Höhe bist, dann kriegst du richtig einen vor den Latz geknallt. Und vor allem auch das 1-0, unfassbarer Pass aus der Mitte heraus auf die Seite, und das kannst du dann auch kaum verteidigen, wenn sie einmal so loslegen.
Ja, aber ich finde trotzdem, dass die Sturm gut verkauft hat. dafür, dass, wenn ich mir den Gegner so anschaue, also ich würde ja generell die Gegner, bis auf Brest, die hatten sie ja mit Salzburg eigentlich gleich, ja, finde ich die Gegner von Sturm schon ein bisschen.
Gute Chance gehabt auf 1:1.
Dreht sie jetzt korrekt. Aber dann. Es wird sich jetzt alles drehen, jetzt sind die nächsten
Aber ich finde, Sturm hätte, glaube ich, gegen die Gegner von Salzburg, bis auf Brest natürlich, vielleicht, vor allem mit der Leistung gegen Sporting, was sie gebracht haben, besser abgeschnitten.
Sie sind definitiv besser in Schuss.
Aber hätte, wäre uns alles möglich.
Und gegen Stade Brest kannst du auch nicht gewinnen. Leverkusen hat auch nicht gewonnen und sich auch
verabschiedet. Ja, das sind gut. Also, sind richtig gut. Wow, also sicherlich das, die Überraschung dieser Champions League-Saison. Witziger Fun-Fact von Oe Markus: Sturm hat in allen drei Spielen Champions League spielen, Stade Brest, Brügge und Sporting jeweils in der 23. Minute das Gegentor bekommen. Also so in der Nachspielzeit verstehe, wenn man dann irgendwie so mental nicht mehr ganz auf der Höhe ist, aber dass man immer in der 23. Minute ein Tor kassiert.
Ja, Auge Lask. Spielen jetzt am Sonntag gegen Sturm. Also 23. Minute ist eine gute Möglichkeit, schauen wir.
Ja, der Zeitschinden aus Sturmsicht irgendwie den Ball raushauen, so weit wie möglich weg. Der Speckkopf hat geschrieben, kurz mal Real Talk, das war wirklich nicht schlecht heute, Einstellung passt absolut und gegen Sporting so mitzuspielen, wie wir teilweise heute, ist nicht selbstverständlich. Das ist ein Gegner, der dich auch mal 6-0 vom Platz schickt, wenn es blöd läuft.
Und eins haben sie auch Salzburg schon voraus, ein Tor haben sie geschossen.
Ja.
Immerhin.
Trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Champions League-Reise beider österreichischer Vereine im Jänner enden wird.
In der Youth League läuft es für beide deutlich besser. Ja. Da können die Reise ein bisschen länger gehen. Liefering natürlich mit, oder beziehungsweise 19.
Dieser Liga 2-Verein Liefering, ein eigenständiger Verein generell, Fabian.
Ach, meinetwegen.
Ja. Na, glaubst du noch an einen Turnaround?
Wenn dann nur bei Sturm und die können eigentlich nur überraschen. Ich meine, jetzt geht es nach Dortmund gegen den BVB, dann kommt Girona. Weiß nicht, da könnte man vielleicht eventuell, weil Girona ist jetzt auch nicht ja, so brutal gut.
Der Name, aber das ist halt so.
Aber ich sag so dir, ich sehe bei Sturm, mehr Chancen als wir bei Salzburg, aber ich glaube nicht daran an.
Mogelpackung wie Stade Brest?
Nein, das schaut auf den ersten Blick aus. Easy nee, okay, da fahren wir lieber Girona, Stade Brest oder wir sind Sturm, wir sind Salzburg. Ja. Und dann, boom, ist die Realität halt dann doch eine andere.
Aber rein theoretisch, letzter Spieltag von Sturm mal eben gegen Leipzig. Ich meine, gegen Red Bull Vereine haben sie ja jetzt in letzter Zeit ganz gut abgeschnitten. Also von daher, 3 Punkte gebe ich Sturm auf jeden Fall noch.
Klasse.
Da freuen sie sich, dass du die nie gibst. Schön.
Reicht aber, glaube ich, weniger für Platz. Was brauchen
wir?
23, genau.
24.
Also von
bis zu 24.
Bis zu 24, okay. Momentan ja auch die Bayern knapp drinnen. Dritter Spieltag ist vorbei. Ja. Lasst uns doch kurz ein bisschen auch noch über andere Spiele sprechen und unsere MVPs wählen. Unser Kanal plus MVP der jeweiligen Hosts. Wer will denn starten?
Welchen Bayern-Spieler hast du dir denn ausgesucht?
Ich habe mir keinen Bayern-Spieler ausgesucht, sondern mein MVP ist natürlich Rafinha. Hattrick beim 4:1-Sieg von Barca gegen die Bayern und das alles in seinem 100. Pflichtspiel für die Katalanen. Plus Kapitänsbinde hat er auch mittlerweile übernommen von Marc-André Ter Stegen. Was war das für eine Barca-Gala? Endlich mal wieder ein großes Spiel des FC Barcelona.
Und dann auch noch gegen die Bayern, was ja die letzten Jahre nicht ganz so gut ausging.
2:8. Und da Hansi Flick damals.
2008?
Nein,
2:8.
Ach so, 2:8.
2:8, jetzt 2008.
Ein Fußballspiel, beide mit offenem Visier gestartet, so wie man es von den Bayern in dieser Saison halt auch kennt und was ihnen schon einige Male jetzt Probleme bereitet hat. Das wird nochmal sehr interessant. Ich finde es faszinierend, wie jedes Jahr, wenn die Bayern mit einem neuen Trainer in eine Saison starten, wie eigentlich immer der Ablauf der gleiche ist. Zuerst läuft richtig gut, du feierst den Trainer, alle sind happy und loben die Entscheidung des Sportdirektors oder Geschäftsführers oder Vorstandssport, was auch immer. Die haben das Organigramm viel umgeschrieben die letzten Jahre. Alle loben den Trainer in den siebten Himmel und alle, die diesen Trainer geholt haben. Dann gibt es ein paar Niederlagen, ein paar Unentschieden, ein paar unglückliche Spiele und Spielverläufe. Du nimmst den Trainer in Schutz und watscht die ganzen Journalisten ab, die es wagen, Spieler oder Trainer zu kritisieren. Und womöglich dauert es noch ein paar Wochen und dann dreht sich der Wind am Tegernsee ein erstes Mal und Uli Hoeneß, der Pate der Bayern, muss
immer wieder zu Wort.
Zu Wort melden. Also es ist faszinierend. Es ist, weil Kompany Ich meine, er hat diesen einen Plan, diese eine Idee und die kann funktionieren gegen Kiel Kepler beispielsweise. Ja. Aber gegen Frankfurt haben sie schon nicht gewonnen, gegen Aston Villa haben sie verloren in der Champions League und jetzt auch noch.
Ja, aber davor dieses Stuttgart-Spiel war jetzt ja nicht schlecht.
Ja? Nein, das war nicht schlecht, aber du...
Ich will den Lemmy-Post bringen. Lemmy hat auf Twitter nämlich unruhig. Folgendes gepostet, Vincent Compagnie. Here will be my wins against top teams. Ich war handsome!
Ist das nicht der Vater von Jimmy Neutron?
Ja, genau. Ja. Ach, Gott sei Dank. Ja. Also,
wirklich war.
Hat mir sehr gut gefallen, dieser Tweet. Und wer waren eure MVPs?
Bitte. Soll ich anfangen? Also man könnte es jetzt leicht machen und Vini Junior natürlich nehmen nach seinem Dreierpack gegen den BVB, aber der bekommt nächste Woche vermutlich schon seinen Ballon d'Or und dann braucht er nicht noch unseren Titel. Ich habe mich für Jeff Chabot vom VfB Stuttgart entschieden. Abwehrboss beim VfB, Neuzugang von Absteiger Köln. Drittes Champions-League-Spiel für ihn persönlich und dann gleich in Turin richtig gut, 100% der Zweikämpfe gewonnen, 8 Klärungsaktionen, die Abwehr einmal mehr zusammengehalten und mit dem VfB ein echt dickes Ausrufezeichen gesetzt. Also ganz stark, die haben sich schon in Madrid gut verkauft, aber dann am Ende 3-1 verloren. Und jetzt dann so ein Spiel und so ein Sieg, das war schon echt stark.
Die Stuttgarter haben mich auch sehr überrascht in Turin. Also die hätten ja den Elfer haben sie auch noch vergeben und dass sie dann noch am Schluss gewinnen, hat mich persönlich auch sehr gefreut, weil es auch einfach sehr verdient war. Ja.
Ich habe die Befürchtung gehabt, dass das so eine ähnliche Champions-League-Saison wie von Union Berlin wird, vom VfB Stuttgart. Du spielst immer gut mit, aber kassierst dann eben trotzdem die Niederlagen. Es war bei Union in der Vorsaison wirklich, glaube ich, fast bei allen 6 Spielen so, wo du dann noch sicher geglaubte Punkte spät noch hergeschenkt hast. Aber dieser Sieg gegen Juventus, das könnte natürlich auch ein internationaler Brustlöser für den VfB Stuttgart werden. Und gefällt mir sehr gut generell, dass sie einfach gerade diese Pace halten, auch in dieser Saison. Aber wenn jetzt diesen 0-4 gegen die Bayern, lass das jetzt mal weg.
Generell, schaut trotzdem gut. Die haben die letzten Wochen nicht gewonnen, halten aber an ihrem Stil fest und holen dann eben immer mal wieder auch diese Siege. Das hatten wir auch letztes Jahr schon öfter gesehen, dass in Phasen, wo es dann mal nicht läuft und jeder eigentlich erwartet, dass Stuttgart sich jetzt so auch in der Bundesliga-Tabelle dann so ein bisschen mehr in Richtung Mittelfeld wieder orientiert, dass sie dann aber wieder ihr Spiel so stark durchziehen, dass sie plötzlich da 3 Siege in Folge einfahren und dann da oben bleiben und einfach nicht rausrutschen und so halt in die Champions League gekommen sind und so spielen sie jetzt auch in der Königsklasse und haben es eben auch in der ersten Hälfte am ersten Spieltag im Bernabeu Real extrem schwer gemacht. Da fehlt ja dann am Ende halt nur das eigene Glück.
Patrick, dein MVP?
Mein MVP auch nicht Vini Junior, auch nicht Erling Haaland, der mit seinem Traumtor da eigentlich für City ordentlich mal wieder für Furore gesorgt hat. Nein, mein MVP ist Anthony Milambo, 19 Jahre jung von Feyenoord, ein Rotterdamer Jung. Mega Spiel, also Feyenoord hat der 3-1 gewonnen in Lissabon gegen Benfica. Ja, und Milambo mit seinen 19 Jahren überall auf dem Feld eigentlich gewesen. Also das Zentrum, der hat sich generell heuer in dieser Saison zum Stammspieler entwickelt. Ich verfolge einige Spieler von Feyenoord und der begeistert mich schon ziemlich, ein Riesentalent. Hat auch 88% seiner Pässe an den Mann gebracht und über 12 Kilometer gerannt. Also der war schon noch einer der Garanten für diesen Erfolg jetzt dafür Feyenoord. Schade auch übrigens, dass Gernot Trauner sein Tor wegen Abseits aberkannt wurde. Das wäre schon cool gewesen für
definitiv. Obacht Salzburg.
Ja, echt so. Übrigens ist ziemlich schade jetzt, dass Alex Schlager gesperrt ist gegen Feyenoord, weil ich meine, das wäre schon so ein Wiedersehen auch jetzt mit Trauner. Ich meine, beide haben beim LASK zusammengespielt. Eigentlich wäre eine schöne Story gewesen.
Das stimmt. Feyenoord 6 Punkte im gesicherten Mittelfeld momentan auf Playoff-Level. Kurzer Blick zum Abschluss auf die Tabelle. Was überrascht euch am meisten, wenn ihr jetzt so die Tabelle euch gebt?
Na komm, Aston Villa auf der 1 ist
schön geil, oder?
Ja, aber ich meine, gegen das FC Bayern, den FC Bayern, was.
Jawohl, Entschuldigung, Aston Villa auf der 1. Schon. Dass drei englische Vereine diese Ligaphase anführen, ist jetzt ja nicht so überraschend, aber dass es dann Aston Villa ganz oben ist, das flasht mich schon. Aber
ja, vor allem
Unai Emery.
Plötzlich in der Champions League. Komplett. Der kann nicht nur Europa League, sondern auch Königsklasse. Und man merkt aber langsam aber sicher, dass sich da so ein paar Geschichten abzeichnen. Also auch wenn jetzt die Bayern noch unten sind und auch der AC Mailand hat jetzt das erste Mal gewonnen in dieser Saison in der Champions League, aber so langsam kommen die Mannschaften dann dahin, wo sie hingehören, nämlich Stade Brest direkt ins Achtelfinale.
Könnt ihr euch eigentlich ja. so ein bisschen mehr anfreuen jetzt mit diesem Ligasystem, dieser neuen Ausrichtung von der Champions League?
Verlieren magst du mir so ein bisschen den Überblick, weil es einfach ja, so ja. viele Spiele sind.
Sag ja,
ich
mir ganz ehrlich.
Also das ist, muss man denn, du hast ja dann trotzdem, hast du in Gruppen denken können und hast immer gedacht, okay, das ist die Todesgruppe, da ist Barca, da ist Inter, mhm. da ist Dortmund und Newcastle oder irgendwas und das fehlt mir schon ein bisschen. Aber ich glaube, das muss sich einfach neu entwickeln.
Ja, aber auf der anderen Seite siehst du halt dann eben auch, wir haben jetzt die ersten drei Spieltage, wir hatten schon etliche Gruppen gehabt, die nach den ersten drei Spieltagen entschieden waren.
Ja, naja, stimmt.
Und jetzt hast du halt die Situation, dass da auch Real und Man City und natürlich auch dann Liverpool und Aston Villa, obwohl sie jetzt dann die letzten beiden Teams schon 9 Punkte haben, nicht locker lassen können, denn der Tabellenneunte hat gerade wie viel? 7.
7 also Zähler, ja.
Nur 2 Punkte dahinter.
Ich finde es einfach mal schön, dass der FC Bayern in einer Tabelle auf Platz 23 ist.
Ja, ja wenn das schon in Deutschland nicht möglich ist, dann.
Ja, das finde ich einfach einmal, einen schönen Umstand, der sich dadurch ergeben hat. Aber egal. Schaut euch alle Highlights an bei den Kollegen von Canal Plus. Vor allem diese 4:1 von Rafinha. Was für eine Vorarbeit von Lamine Jamal und dieser Abschluss vom Brasilianer. A la Bonheur, aber natürlich auch das Tor von Erling Haaland. Das soll es aber dann gewesen sein. Wir haben auf die Königsklasse reagiert. Morgen folgt die Conference League mit Rapid und dem LASK. Die Linzer gibt es heute übrigens auch bei den Kollegen von Canal Plus live zu sehen. Wir sehen uns dann morgen. Bis dorthin. Europa Cup. Ole. Ciao.
Ciao. Servus.